Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Ungeduld, sie zeigt sich überall, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Maske oft demonstrativ unter der Nase hängt, in den Kneipen, Bars Berlins, wo eng an eng getrunken und gefeiert wird, und bei verzweifelten Kulturschaffenden, die nicht mehr wissen, wie sie die nächsten Monate überstehen sollen, wenn die Theater- und Konzertsäle weiterhin zubleiben. Ein halbes Jahr Corona und die Geduld, die Disziplin ist zumindest bei einem Teil der Gesellschaft geschwunden, je nach Blickwinkel aus nachvollziehbaren oder weniger nachvollziehbaren Gründen. Matthias Sutter ist eine Art Experte für Geduld und ihr Gegenteil. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Und er hat sich in seinem Buch Die Entdeckung der Geduld eingehend mit dieser Tugend beschäftigt. Herr Sutter, haben Sie für diese ungeduldigen Verständnis, die wieder ein normales Leben führen wollen, mit mehr Kontakten, mit Unbeschwertheit und ohne Einschränkungen?
Ja, grundsätzlich schon natürlich. Denn wir alle sehnen uns nach einem vermeintlich normalen Leben zurück, das ist gar keine Frage. Das Problem allerdings bei den Ungeduldigen besteht darin, dass sie mit ihrer Ungeduld gefährden den Zeitraum, den wir noch vor uns haben, bis wir zu dieser Normalität zurückkommen. Und dann fängt das Verständnis an, kleiner zu werden.
Das heißt, der Geduldige ist hier am Ende derjenige, der tugendhaft ist.
Ja, wie schon die biblischen Tugenden nun mal so sind. Dazu zählt Geduld ganz richtig, das ist gar keine Frage. Damit Sie mich vielleicht aber noch nicht missverstehen, es ist selbstverständlich der Fall, dass wir so ungeduldig wie möglich beispielsweise alle auf einen Impfstoff warten. Ja, und die ganzen Forscher weltweit, die daran sind, werden wahrscheinlich kaum mehr schlafen vor lauter Arbeit an genau dieser Lösung dieses großen Menschheitsproblems. Aber wenn es darum geht, ob ich jetzt noch einen Tag länger eine Maske im Bus oder im Zug tragen muss oder Abstand halten muss in einem Geschäft, ich glaube, das ist irgendwie zumutbar insgesamt.
Zurzeit stehen sich ja da so ein bisschen die Ungeduldigen und Geduldigen einander gegenüber. Geht da auch so ein Riss durch die Gesellschaft bei der Frage, wie man mit der gegenwärtigen Situation umgehen soll?
Das ist zumindest meine Wahrnehmung, genauso wie Sie es sagen. Und meine Wahrnehmung geht so weit, nämlich, dass die eine Seite häufig die andere nicht versteht oder vielleicht nicht mal verstehen möchte und schon gar nicht miteinander in Dialog treten möchte. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch, weil da prallen dann plötzlich nur mehr Dogmen aufeinander. Das ist richtig und das ist falsch und das ist für eine offene Gesellschaft sicher kein guter Weg.
Drohen auf der anderen Seite diejenigen, die ungeduldig sind, weil sie zum Beispiel ihr Geschäft zu verlieren haben, weil sie vielleicht auch andere Probleme mit den Maßnahmen der Bundesregierung haben, da in dieses Lager der Corona-Gegner oder Corona-Leugner vielmehr einsortiert zu werden, also dass sie dort auch als solche stigmatisiert werden?
Das könnte im schlimmsten Fall passieren, aber lassen Sie mich hier ganz kurz zurückkommen. Also diese Gruppe von Leuten, Sie haben Kulturschaffende in der Anmoderation angesprochen, Unternehmen, die praktisch irgendwann mal ihre Rücklagen aufbrauchen werden und damit vor dem Nichts stehen. Bei denen ist Ungeduld etwas, was existenzielle Nöte und Sorgen hervorruft. Dafür habe ich vollstes Verständnis und dafür glaube ich und bin ich sehr dankbar, hat die Bundesregierung in großen Hilfspaketen versucht, die schlimmsten Folgen abzumildern. Das ist völlig in Ordnung. Wenn die sich jetzt vor den Karren spannen lassen von ein paar Leuten, die diese Pandemie leugnen wollen, dann tun sie sich, glaube ich, nicht einmal einen Gefallen damit. Denn also praktisch, man sieht beispielsweise in England, dass wenn die Regierung wochenlang zu spät gegen das Virus vorgegangen ist, hat es nur umso nach längerfristige und auch gravierendere Auswirkungen gehabt, wie beispielsweise die Politik in Deutschland oder Österreich, wo ich zu Hause bin auch. Und da tut man sich keine Gefallen, wenn man in dieser Liga mitspielt, um dann noch längere Konsequenzen zu haben.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen vom Corona-Thema hier abstrahieren. Sie haben sich ja mit dem Phänomen der Ungeduld eingehend beschäftigt. Ist die Geduld eine vergessene Tugend?
Ja und nein. Besonders modisch, vogue ist sie natürlich nicht, das ist gar keine Frage. Aber lassen Sie mich als Ökonom das ein bisschen vielleicht nüchterner, emotionsloser betrachten. Also Geduld verstehen wir ja eigentlich als das Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen, Geduld ist zum Beispiel die Frage, investiere ich länger in meine Ausbildung und bleibe länger auf der Schulbank sitzen oder gehe ich schneller im Beruf, um irgendwelches Geld zu verdienen, um dann einen Mofa kaufen zu können. Und das Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft, das verzichte ich auf heutigen Konsum, dass ich morgen mehr daraus machen kann. Selbiges gilt für die Altersvorsorge, selbiges gilt auch für Gesundheitsvorsorge im Sinne von, dass ich heute irgendwie mich mehr bewege und auch mal anstrenge oder zu Fuß gehe, damit ich eben morgen nicht gesund, also krank bin und damit Belastungen vor mir habe. In diesem Sinne haben wir natürlich ganz, ganz Milliarden Menschen, die auch Geduld zeigen, vorleben. Beruflich erfolgreiche Menschen brauchen immer Ausdauer und Geduld, um ihre Ziele zu erreichen. Also in dem Sinne ist das nichts Antiquiertes, das nicht modisch ist, aber es verkauft sich nicht ganz so gut.
Ist die Geduld vielleicht auch ein Phänomen, das in einigen Gesellschaften stärker ausgeprägt ist als in anderen?
Ja, eindeutig. Dazu gibt es auch ganz aktuelle Belege, die von meinem Bonner Kollegen Armin Falk kommen. Der hat so wie Daniel Kehnmann hat hier die Vermessung der ökonomischen Präferenzen der Welt gemacht. Und das sind ökonomisch harte wissenschaftliche Fakten, wo wir tatsächlich sehen, dass wenn es um Frage von Geduld geht, also Tausch heute 10 Euro oder morgen 11 Euro, dass die westeuropäischen entwickelten Staaten im weltweiten Vergleich relativ geduldig sind. Das gilt auch für Nordamerika, das gilt auch für China, das gilt deutlich weniger für lateinamerikanische Länder, für afrikanische Länder und auch für manche in Südostasien. Aber hier gibt es relativ starke globale Unterschiede tatsächlich.
Das heißt, Griechenland ist ein ungeduldiges Land.
Ich habe jetzt die Daten vom Armin Falk nicht ganz genau im Kopf irgendwie, aber sicher nicht ganz so geduldig wie Deutschland. Das meine ich mich zu erinnern.
Mhm. Untertitel Ihres Buches ist ja Geduld schlägt Talent. Heißt das am Ende, ist derjenige erfolgreich, der zum Beispiel länger übt als jener, der sein Talent in die Wiege gelegt hat, aber einfach nicht so viel draus macht?
In ganz vielen Fällen ist die Antwort darauf ja. Also etwas vereinfacht ausgedrückt, natürlich der Idealfall ist, sie sind geduldig und sie haben noch viel Talent irgendwie, dann kann ja fast nichts mehr passieren. Aber ganz wenige von uns sind Genies und man kann ganz, ganz viel Startnachteile, sagen wir bei der Intelligenz, durch wirklich Beharrlichkeit, Geduld, Üben, Lernen, Hinknien, Reinarbeiten ausgleichen tatsächlich.
Was ist denn wichtiger?
Oh, das ist schwer zu sagen. Der Verlag hat den Untertitel spritzig machen wollen und darum gesagt, das eine schlägt das andere. Die empirischen Daten deuten darauf hin, dass beides ungefähr gleich wichtig ist. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Aber es ist nicht so, dass beispielsweise für Erfolg 90% Fleiß und 10% Begabung sind. Wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte.
Was zeichnet denn einen geduldigen Menschen vor allem aus?
Also insbesondere, dass er Frustrationstoleranz hat. Also das ist ganz wichtig. Lassen Sie mich das mit Bergsteigen vergleichen. Ich lebe in Tirol normalerweise und auf einen Berg raufzukommen ist überhaupt nicht lustig, häufig wenn es steil nach oben geht und das braucht viel Schweiß und viel Anstrengung. Und warum geben Sie nicht auf? Weil Sie sich denken, Sie wollen da nach oben raufkommen, Sie wollen dann ins Tal runterschauen können. Das ist ein wahnsinnig befriedigender Augenblick ist irgendwie, wenn man dann oben steht und sagt, wow, jetzt habe ich es geschafft. Und genau so sind berufliche Projekte. Es geht kaum etwas von heute auf morgen glatt von der Hand, dass man schnell zum Ziel kommt, sondern Sie brauchen langfristigen Atem. Und da gibt es immer wieder Rückschläge. Und das ist das, was Sie brauchen, dass Sie damit umgehen können. Und da hilft es oft, dass man einen Schritt nach dem anderen macht und nicht praktisch das Ziel setzt und morgen will ich der Superstar sein. Das klappt meistens nicht.
Sie sagen ja ebenfalls, das Ausmaß an Geduld und Selbstkontrolle in der Kindheit habe eine große Vorhersagekraft auf den weiteren Lebensweg. Heißt das, der Kontrollierte, der Geduldige, der hat später Erfolg und der Unkontrollierte wird am Ende spielsüchtig und zu dick?
Es heißt konkret, der Kontrollierte und Geduldige hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erfolg, gute Gesundheit, höheres Einkommen, höhere Ausbildung und so weiter und so fort. Und ich betone hier eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wie alles in der Forschung reden wir hier nicht von einer Einzelperson. Also wenn Sie jetzt jemanden kennen, der ungeduldig ist, dann nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dessen Lebensweg ist schon vertan, sondern wir wissen einfach, dass die Leute, die selbstkontrollierter sind, beharrlich an einem Ziel dranbleiben können, mit ein paar Prozent wahrscheinlicher einfach erfolgreicher dann letztlich in ihrem Lebenslauf abschneiden. Das heißt nichts für den Einzelfall, das heißt aber im Aggregat ja, dass es sich auszahlt.
Wie gut lässt sich denn Geduld, Beharrlichkeit trainieren?
Ja, dazu gibt es ein paar erste Erkenntnisse, die sehr ermutigend sind. Also es gibt erste Erkenntnisse, dass man das tatsächlich jungen Kindern beibringen kann, die dann 3, 4, 5 Jahre später sogar nach solchen Interventionen, wo man sagt, Geduld ist etwas, da muss man sich vorstellen, wie möchte ich in der Zukunft die Schritte machen. Man schaut zurück sozusagen, wenn ich das Ziel erreicht habe, was war gut, was war schlecht. Also zu illustrieren, visualisieren, wie so ein zukünftiger Weg aussehen kann. Und das hat man in mehreren Schulen schon gemacht mit 9 8-, 9-, 10-jährigen Kindern und die sind 4, 5, 6 Jahre später immer noch geduldiger und sagen, ja, also wenn es bei der Wahl zwischen 10 Euro heute und 11 morgen, dann wählen die eher die 11 morgen beispielsweise. Und das ist sehr, sehr ermutigend. Was auch hilft, ist generell einfach sich genau vorzustellen, warum man etwas anstrebt und nicht beim ersten Misserfolg aufgibt. Und da möchte ich gerne den Bogen zurück zu unserer Pandemie schlagen. Also die Einschränkungen, die wir jetzt haben, die machen wir nicht deswegen, weil wir uns alle lästig tun wollen und weil wir das Leben möglichst versauen wollen, sondern wir machen das deswegen, damit wir möglichst früh zur Normalität zurückkehren können und in dieser Übergangsphase möglichst viel Menschen retten und eben nicht krank werden lassen. Und dieses Ziel muss man sich täglich vor Augen halten, wenn man langfristige Projekte verfolgt. Und das hilft.
Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf unser Ausgangsthema zurückkommen, auf die Pandemie. Manchmal kann es ja auch gut sein, ungeduldig zu sein und den Moment zu genießen. Das zeigt sich ja, sagen wir mal, in den Monaten vor der Pandemie. Also Dinge, die man in dem Moment vorhatte, die waren ja dann 2-3 Wochen später nicht mehr möglich. Also es ist manchmal auch sinnvoll, seine Glücksmomente eben nicht für die Zukunft aufzusparen.
Nein, also gar keine Frage. Also das wäre, danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, das zu korrigieren. Ich spreche hier nicht einer immerwährenden Askese das Wort. Also in keiner Weise so im Sinne von Matthias, bleib geduldig, du vorwärts, dass du Erfolg in der Zukunft hast und irgendwann kommt die Zukunft, aber erst nach meinem Tod. Nein, also darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, man braucht auch für irgendwie, ja, also fürs Wohlbefinden im Leben auch mal, dass man sagt, jetzt ist es eigentlich schön, ich spreche so jetzt im klassischen Sinn Goethes Faust, der sagt, verweile Augenblick, denn du bist so schön. Während der allerdings daran gestorben ist, sollten die Leute, die diese Augenblicke genießen können, dann hoffentlich noch weiterleben. Das braucht es definitiv zur Erholung, das braucht es auch zur Wertschätzung dessen, was man hat. Denn wenn sie das nie reflektieren, dass sie auch in einem guten Moment jetzt gerade leben, dann fehlt ihnen jede Bedeutung dessen, dass sie es eigentlich gut haben beispielsweise. Und das ist auch wichtig für Lebenszufriedenheit.
Herr Sutter, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke sehr.